Erben will gelernt sein. Und hier bei Trauer am Arbeitsplatz, das schwere leicht gesagt, gucken wir nochmal genauer hin. Denn manchmal ist es nicht nur die Trauer, sondern manchmal sind es auch so die Begleitumstände. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel ein Haus geerbt habe, aber nicht alleine bin, dann könnte es Konflikte geben. Und nach einem Jahr habe ich mir wieder den gleichen Fachmann eingeladen, nämlich Dr. Gerhard Flodow. Lieber Gerhard, ganz herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit ihr nochmal wisst, wo ihr seid hier im Podcast des Trauermanagers, das schwere leicht gesagt. Hier geht's um alle Themen rund um Trauer am Arbeitsplatz und mein Name ist Stefan Hund. Ja, lieber Gerhard, vor einem Jahr, ziemlich genau, warst du schon mal bei uns. Wir haben auch zwischendurch das Thema Erbe und wie gehe ich mit dem Erbe um, bis hin zum Erbe ausschlagen, auch nochmal gehabt mit dem Jan Hindahl als Rechtsanwalt. Und was heißt es heutzutage, ein Haus zu erben? Da hat sich ja auch viel geändert innerhalb der letzten 30 Jahre.
Ja, da hat sich sehr viel geändert. Vor allem hat sich geändert, dass die Immobilienpreise, die Immobilienwerte durch die Decke gegangen sind in den letzten 30 Jahren. Und tatsächlich ist eine Besonderheit, und die ist halt immer wieder Teil des Problems, dass der Immobilienwert vor allem wegen der Grundstücke nach oben gegangen ist. Das heißt, ich muss ein Geschwister auf Basis einen sehr hohen Grundstückswert ausbezahlen, obwohl die Immobilie, die draufsteht, in aller Regel sanierungsbedürftig ist. Und das überfordert die meisten finanziell. Also ein Geschwister auszuzahlen und die Immobilie zu sanieren, ist für die meisten finanziell nicht darstellbar.
Plus und das führt Steuer zu Konflikten.
Plus die Steuer dafür. Das führt zu Konflikten, insbesondere dann, wenn man sich mal kurz folgende Szene vor Augen führt. Die eigenen Eltern, üblicherweise in der Generation noch mit einem Einkommen, weil die Mutter oft zu Hause war, und die konnte das Haus abbezahlen und ich als Kind kann es im Erbfall, obwohl meine Frau und ich beide arbeiten, es nicht mal mir leisten. So, und da neigen natürlich auch Menschen dazu, das als eigenen Bangeln zu empfinden. Dabei können sie überhaupt nichts dafür. Die Gesellschaft hat sich verändert. Heute gilt, Immobilienvermögen schlägt Erwerbseinkommen. Das war halt in der Generation der heutigen Erben in Toto anders. Und das ist keine Schuld oder kein Verdienst, es ist halt einfach so.
Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, entweder du erbst Immobilien oder du arbeitest dich arm.
So ist es. Also das Thema, das hat sich tatsächlich geändert. Früher war Arbeit das Wohlstandsversprechen. Und heute ist es halt Erben. Und in aller Regel entscheidet die Frage, ob du erbst oder nicht, ob du mit deiner Familie im Wohlstand der ersten Liga lebst oder im Wohlstand der zweiten Liga. Das ist natürlich gesellschaftlicher Sprengstoff.
Klar. Also ich habe jetzt gerade mit jemand gesprochen, die hat in Frankfurt zwei Häuser geerbt, renovierungsbedürftig, und die Häuser sind im Millionenbereich und sie wird eines davon verkaufen müssen, A, um die Steuer zu bezahlen und B, um das andere zu renovieren. Und die weiß im Augenblick noch nicht, wo ihr der Kopf steht. Da hat sie Gott sei Dank keine Erbengemeinschaft, wie sie mir erzählt hat. Aber trotzdem.
Selbst in dieser Konstellation, wo es eigentlich ja einfach ist, ist es sau schwer.
Ja.
Und die Erbschaftssteuer ist ja einer der Steuern, wo diese gesellschaftlich aus meiner Sicht, und das ist auch Teil meinem neuen Buch, die gesellschaftlich wirklich mal entscheiden muss. Die Erbschaftssteuer bringt vom Gesamtsteueraufkommen 1,5%. Ist also vom Aufkommen irrelevant. Gleichzeitig führt sie in Fällen, wie du sie gerade beschrieben hast, zu wirklich richtig ernsten Problemen. Und eine Steuer zu generieren, die für Steueraufkommen nichts beiträgt und gleichzeitig Einzelne in existenzielle Probleme bringt, auf so eine Idee können wir doch schon kommen.
Ja, ja. Zumal die Frau, mit der ich mich unterhalten habe, die ist jünger als wir. Aber viele haben ja eher das Problem, da ist derjenige, der Erblasser oder derjenige, der verstorben ist, ich sag mal 90 plus, Sohn oder Tochter, die geerbt hat oder die zusammengeerbt haben, die ist dann mal 70 plus, die brauchen gegebenenfalls auch das Erbe gar nicht mehr. Zumindest nicht vom
Das ist ja
Prinzip her.
einer der entscheidenden Punkte, die auch heute für die Konflikte verantwortlich sind. Die gestiegene Lebenserwartung verändert das Thema Erbe komplett. Ich war auf einer Beerdigung. Da stand der 84-jährige Sohn am Grab seiner Mutter. Er stand am Rollator. Ich sagte zu meiner Frau, hoffentlich fällt er nicht rein. Wenige Wochen später ist er gestorben. Da ist Erbe surreal. Es hat keinerlei Bedeutung mehr. Der hätte Millionen erben können, der hätte nichts mehr damit tun können. Die einzigen Wünsche, die er noch hatte, waren ein Stück Erdbeerkuchen und eine Runde im Park. Mehr war da nicht mehr drin. Und das verändert das Thema. Deshalb müssen wir in meiner Welt heute auch über das Thema reden, weil der Erbfall und der höchste Geldbedarf der Erben fällt in aller Regel nicht mehr zusammen.
Ich frage jetzt einfach mal, du bist ja ein sehr erfahrener Immobilienmediator. Geht es eigentlich in erster Linie bei den Leuten noch ums Geld oder um was geht es eigentlich?
Naja, also Geld spielt schon eine Rolle, weil die Frage, ob ich Immobilieneigentum habe oder nicht, ist halt keine ganz unentscheidende Frage. Wenn ich mir die durchschnittliche Rente in Deutschland angucke, ist eigentlich Miete zahlen und Alter nicht drin. Das muss man schon offen sagen. Aber im Konflikt geht es natürlich um Anerkennung, Wertschätzung und natürlich gesehen werden von den eigenen Eltern. Und das sind natürlich Themen, die auf der Erbebene auch nicht ausgleichbar sind. Also eine unglückliche Kindheit sind nicht gleich fünf Mehrfamilienhäuser. Also das gleicht sich nicht aus. Und dies, einer der wichtigen Punkte für mich als Mediator, ist unrealistische Erwartungshaltung abzuräumen. Also eine unglückliche Kindheit kann man über Erbe nicht auflösen. Das kommt unrealistisch. Wenn man es den Leuten sagt, sagen sie es dann auch selbst, dass sie da sich verrannt haben. Aber es passiert relativ häufig, dass die Menschen sich verrennen. Ich gehe ja mit meinen Konfliktparteien einzeln im Wald spazieren. Einfach um mit den Menschen darüber zu sprechen, was sie wirklich bewegt. Und es ist meistens was völlig anderes.
Du hast mir ja schon ein bisschen was im Blick auf dein Buch gesagt. Da kam für mich ein Gedanke, den ich auch früher auch als Gemeinde- und Klinikpfarrer immer wieder erlebt habe. Nichts zu regeln ist doch eigentlich respektlos.
Absolut, absolut. Also gilt ja der alte Satz, den hast du bestimmt auch schon 100.000 Mal gehört. Wenn ich dann mal tot bin, kann es mir doch egal sein.
Oh ja.
Ja? Erster Fehler, die Sterbreihenfolge steht nur ex post fest. Ex ante kann das schieflaufen. Weil wenn meine Frau, auch wenn sie eine 106-jährige Oma hatte, einen Unfall hatte einen Unfall. Und dann ist nicht meine Frau, die mein ein bisschen aufräumen muss, sondern ich muss es selbst tun. Also das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt. Ich glaube, dass Angehörige ein Recht darauf haben. Ein Recht darauf haben, am Tag meiner Beerdigung trauern zu dürfen und zu können und sich nicht darüber Gedanken machen müssen, und ja, faktisch müssen, was ich in meinem Leben hätte aufräumen können. Das ist nicht in Ordnung. So. Und das ist ein zweiter Punkt, warum ich sehr stark dafür werde. Ich habe das Buch ja geschrieben, um das Thema Erben, Tod zu entharmonisieren. Weil wir müssen über das Thema reden. Warum müssen wir darüber reden? Es ist nicht trivial, sein Erbe so zu regeln, dass die Erben was davon haben, und man gleichzeitig für Alter und Pflege versorgt ist. Das ist nicht trivial. Und deshalb, man kann es einfach dem Zufall überlassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist nahe Null.
Ja, wie gesagt, für mich ist auch nochmal so dieser Punkt, nichts zu regeln, ist ja respektlos auch, ich denke auch sich selbst gegenüber. Denn jeder hat ja im Endeffekt zu diesem Gedanken, wenn ich hier gehe, möchte ich nicht nur einen leeren Tisch hinterlassen, sondern ich habe ja auch ein Lebenswerk, was ich weitergeben will. Und in dem Moment, wo ich da eine Immobilie, vielleicht auch eine ganze Firma weitergebe und da nichts geregelt habe, dann zerstöre ich doch hintenrum mein eigenes Lebenswerk.
Das ist eine perfekte Formulierung. Das ist genau so ist es. Wir arbeiten ein ganzes Leben darauf, um was aufzubauen und schmeißen durch Nichtregelung von dicken 100.000 Euro Scheine weg. Das wird mir in der Wahl niemals tun. Kein normaler Mensch, Milliardäre vielleicht, aber kein normaler Mensch schmeißt einfach mal 100.000 Euro Scheine zur Seite.
Mhm.
Das ist aber durch Nichtregelung im Erbe schnell passiert.
Ja.
Immobilie muss verkauft werden. Im Winter verkaufen sich Immobilien schlechter. Also kriegst du 100.000 Euro weniger. So. Das ist alles nicht trivial. Das ist ein ernstes Thema. Und weil du das nochmal sagst, also ist es der Respekt vor dem eigenen Lebenswerk. Größer kann es eigentlich nicht sein. Der zweite Punkt ist, ich glaube, dass man auch eine Planung für die Erbschaftssteuer haben sollte. Man sollte ein Konzept haben, wo das Geld für die Erbschaftssteuer hinkommt.
Mhm.
Weil es fällt nicht vom Himmel. Und Immobilien unterscheiden sich ja vom Geld dadurch, dass sie eben nicht beliebig teilbar sind.
Mhm.
Das ist ja der fundamentale Unterschied, der übrigens im Steuerrecht keinen Menschen interessiert. Es ist ein Unterschied, ob ich von einem Konto mit der 1.200.000 überweise oder von dem Haus 200.000 überweise. Geht halt nicht. Und dieses Problem kann man nur durch vernünftige, verantwortungsvolle Vorsorge regeln.
Mhm.
Wie oft hast du das in deinem Beruf? Du begleitest ja auch Menschen.
Und ist fast, also wenn ich jetzt zurückgucke, dieses Thema ist in irgendeiner Facette fast bei jedem zweiten Beerdigungsgespräch dabei. Entweder dadurch, dass ich Geschwister, du kennst den Satz, seid ihr euch noch einig oder habt ihr schon geteilt?
Ja.
Dass da eben halt der Verstorbene, ich sag's jetzt mal sehr brutal, noch nicht mal kalt ist, und dann wird schon gefeilscht. Oder dann wird eben halt auch gesagt, und damals hat's mein Onkel und so weiter und so fort. Da werden dann teilweise auch Potjemkinsche Dörfer oder eben halt Lügen aufgebaut, um da an bestimmte Sachen ranzukommen. Oder es werden eben halt auch Menschen ausgetrickst. Bis hin dazu, es wäre nicht das erste Mal, dass wir den Monatsende haben und nach dem Motto, liebe Oma, schaff es noch 2 Stunden länger, damit der neue Monat begonnen hat. Auch das habe ich erlebt im Krankenhaus.
Das muss man sich mal alles vorstellen, was ja. Das mit der Würde eines Menschen zu tun hat.
Jo, dann ist Würde.
Aber lass mich doch mal einen Aspekt doch mal auf den Tisch legen, weil wir tatsächlich eine Zeitenwende haben. Über die wird zwar in Deutschland nicht gesprochen, aber wir haben tatsächlich eine Zeitenwende.
Mhm.
Das, was wir jetzt aktuell erleben, hätte es unter Bismarck nicht einen einzigen Fall gegeben. Wir erleben das erste Mal, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt, dass in Einzelfällen 2 Generationen in Rente sind.
Mhm.
Das, wenn man heute in Wiesbaden aufwecken könnte und ihm das erzählen würde, würde er sagen, Sie haben einen Schuss. Ja, das ist von der Vorstellung, jemanden für die letzten Jahre noch so ein bisschen zu versorgen, das war ja die Vorstellung von bisher, so zu 2 Generationen in Rente.
Mhm.
So. Und damit ist ja auch klar, dass die Kinder der Erben faktisch in aller Regel schon ausgezogen sind.
Mhm.
Eine völlig neue Situation.
Ich würde gerne immer noch mal den Punkt zurückgehen. Warum wird das in dem Moment nicht angegangen? Ist das aus deiner Sicht Angst? Ist das Feigheit? Konfliktscheu? Oder was? Warum geht es der Erblasser nicht an? Warum geht es gegebenenfalls auch die Familie an nicht an? So im Sinne von, es darf ja keiner über den kranken Opa sprechen, auch wenn jeder genau weiß, auch der Opa. Der Opa sagt mir eben halt auch beim Krankenbesuch im Krankenhaus, Herr Pfarrer, ich habe noch 14 Tage. Und draußen vorher hat mir die Tochter gesagt, sagen es meinem Vater nicht, aber er hat noch 2 Wochen. Ja, spätestens dann merkst du einfach auch den Irrsinn an dieser Stelle.
Das ist ein völliger Irrsinn. Es ist ein völliger Irrsinn. Und ich glaube, dass es 2 Probleme gibt. Das eine Thema ist, wir haben Tabuthemen, da gehört Tod und Erbe dazu. Darüber darf man nicht sprechen. Was ich für einen völligen Irrsinn halte, weil alleine die Tatsache, dass die meisten Lottogewinner nachher ärmer sind als vorher, zeigt, dass es nicht nur der Geldzugang ist, sondern dass es auch die Frage damit zu lernen, umzugehen.
Ja.
Also gerade wenn ich Immobilien erbe, dass ich auch weiß, okay, da ist eine Frau, die wohnt da seit 35 Jahren, wenn ich denn jetzt die Mieter erhöhe, muss sie ausziehen, aber wenn da jemand 35 Jahre wohnt, macht man das eben trotzdem nicht.
Ja.
Auch wenn das natürlich ökonomisch richtig ist, aber diese Verantwortung, das ist ja die Kehrseite der Medaille, die auch zu lernen, fällt halt eben nicht automatisch mit meinem Tod auf meine Tochter lieber. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, den halte ich persönlich für den allerwichtigsten Punkt. Ich glaube, dass wir ein Problem haben, weil wir immer noch in der Idee leben, dass die Eltern den Ton vorgeben und Kinder nicht in letzter Konsequenz auf Augenhöhe sind. Und klar, wenn ich über meinen eigenen Tod spreche, spreche ich über den Moment, wo meine Tochter lebt und ich in der Kiste liege. Mhm. Das ist keine Augenhöhe. Da bin ich sogar unter meiner Tochter von den Augen. Und das fällt den meisten Menschen mit unseren Erziehungsmustern halt schwer, mit Kindern wirklich auf Augenhöhe zu sein.
Mhm.
Aber daran kommt man trotzdem im Leben nicht vorbei.
Nö.
Ich empfehle immer Folgendes. Ich empfehle, das Erbe dann zu regeln, wenn man den eigenen Tod noch in weiter Ferne hofft. Man weiß es ja nicht. Aber ich glaube, dass es einem leichter fällt, wenn man das für irgendeinen Tag in vielen, vielen Jahren regelt und nicht für den Tag heute. Das Zweite ist, glaube ich, es ist auch kein Nachteil, wenn man das Erbe dann angeht, wenn man im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Geistlich wie körperlich. Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich morgen Krebs haben sollte, was Gott verhüten möge, ob ich dann Lust hätte, mich um mein Erbe zu kümmern oder ob ich mich um meine Krankheit kümmern wollte. Vermutlich wäre mir da die Krankheit jetzt im Fokus. Und der dritte Punkt ist, wenn die Erwartungshaltung der Erben noch nicht zu groß ist.
Mhm.
Das will ich an folgender Filmszene erläutern. Wir haben das alles schon mal gesehen. Da hat ein älterer Mann einen Unfall. Die Angehörigen kommen ins Krankenhaus und fragen, machen diese Operationen denn überhaupt noch Sinn? Ist das wirtschaftlich denn noch verantwortbar? So. Es wäre doch besser für ihn, wenn er jetzt abgehen könnte und für uns auch, weil er gern geendet. So. Und diese Situation will ich in meinem Leben um alles verhindern.
Mhm.
Ich möchte nicht, dass irgendjemand zu jemandem sagt, wählen wir doch mal ab.
So. Ja.
Deshalb Regel, früh Vollbesitz seiner Kräfte. Es gibt keine Garantie, dass nur die anderen Unfälle haben und schwere Krankheiten haben und geringe Erwartungshaltung. Das macht die Sache sehr viel leichter.
Mhm.
Und deshalb ist das Gute daraus. Es ist bewiesen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen den Dingen anzugehen und schwere Krankheit. Das heißt, wenn man das regelt, kriegt man weder eine schwere Krankheit dadurch noch einen Unfall. Es ist völlig unabhängig voneinander.
Sehe ich nicht ganz so. Also ich sehe, ich kann es auch nicht nachvollziehen im Sinne von, wenn ich darüber rede, dann bekomme ich es. Sondern ich erlebe es eher so, in dem Moment, wo ich 2 Hände frei habe, kann ich leichter gehen. Ich habe viele Menschen auf den letzten Metern des Lebens begleitet. Und in dem Moment, wo klar war, alles war geregelt, der Tisch war sauber, in dem Moment konnten die Menschen einfacher, deutlich einfacher gehen, als wenn es da noch Riesenberge auf dem Tisch gab, die es eigentlich dort zu regeln hätte geben müssen.
Also das ist natürlich zu 100% genauso, wie du es sagst. Ich meinte es anders. Ich meinte es, wenn man im Vorfeld regelt, passiert dadurch nichts Negatives. Aber was richtig ist, und das ist ja deine These, da stimme ich zu 100% zu, Menschen können nicht ungeregelt sterben.
Mhm.
Die Menschen atmen auf, wenn sie die Dinge regeln. Also tut man sich seinem eigenen Lebenswert und auch der Qualität des Abganges, soweit man da Qualität haben kann. Aber in Sorge zu sterben, in Ungewissheit zu sterben, ist bestimmt nicht schön.
Nein. Nein.
Und tief im Inneren wissen wir Menschen ja, dass wir die Themen regeln müssen.
Ja. Aber jetzt
darf ich nochmal einen dritten Aspekt regeln. Der dritte Aspekt ist, es ist eine schwere Aufgabe. Sein Erbe zu regeln ist nicht trivial, das darf man auch mal sagen.
Aber manche sind auch überregelgütig. Da gibt es so manche nach dem Motto, ich habe hier eine Million zu vererben, die bekommst du aber erst, wenn du auf jeden Fall zum 30. Geburtstag verheiratet bist oder wenn du die Firma mit übernimmst. Wie siehst du das an dieser Stelle, wenn man sowas mit in die Erbdiskussion mit reinbringen möchte?
Ich halte es für völlig unmöglich, ehrlich gesagt, weil es in meiner Welt maximal übergriffig ist. Ich bin froh, dass keiner meiner Vorfahren Bäcker war. Ich bin ein notorischer Spätaussteller. Also es hätte kein schlimmeres Erbe für mich geben können als eine Bäckerei. Ich glaube, dass das ist natürlich auch ein Punkt, der das Thema schwer macht. Ich glaube, dass Eltern akzeptieren müssen, dass Kinder immer aus dem höchst egoistischen Wunsch der Eltern entstehen. Weil die Kinder werden ja nicht gefragt. Es sind ja die Eltern, die entscheiden, ob sie ein Kind haben wollen oder nicht. Und aus dieser Wunsch, ein Kind haben zu wollen, leitet sich für mich erstmal Pflichten für die Eltern ab und nicht für die Kinder. Weil die hat niemand gefragt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir lernen müssen, radikal anzuerkennen, dass mein Lebenslauf nicht zwingend der Entwurf für den Lebenslauf meiner Tochter ist.
Absolut.
Das ist nicht immer leicht, aber ich glaube, dass wir das lernen müssen anzuerkennen.
Zumal, sonst hat, glaube ich, du hast jetzt gerade gesagt, deine Tochter oder mein Sohn, dann haben die einfach auch eine bewusste Möglichkeit, das einfach auch zu zerstören, einen Auftrag, das zu zerstören und eben halt nicht gleichzeitig die unverrichteten Aufgaben der Eltern zu übernehmen und möglicherweise zu Ende zu führen. Denn das ist ja übergriffig, Überforderung und passt einfach nicht.
Ja, und ich bringe das immer gerne mit, es gibt ja von Bismarck dieses Drei-Generationen-Modell. Die erste baut auf, die zweite hält, die dritte versaubeutelt ist. Man kann sich nicht aussuchen, ob man die erste, zweite oder dritte Generation ist, aber ich hätte keine Lust, da die dritte Generation zu sein.
Ganz klar, ganz klar. Und ich sag mal so, wir beide sind altersmäßig beieinander. Wir haben, glaube ich, in der Schule alle noch die Buddenbrooks lesen dürfen. Und da haben wir es ja nun auf 1000 Seiten direkt dargestellt bekommen, was das an der Stelle dann bedeutet, ja?
Ja, das ist so. Und ich glaube auch, dass man sich bewusst sein darf, dass Eltern, die einen zu großen Schatten werfen, ihre Kinder im Dunkeln leben lassen. Das würde ich für mein Kind nicht wollen. Und ich müsste, glaube ich, auch akzeptieren, dass vielleicht meine Tochter eine andere Risikoaffinität hat als ich. Nicht schlechter oder besser, es ist halt anders. Und ich stelle dann immer noch die Frage, welchen Platz hat ein Kind, wenn es 5, 6, 7 Millionen erbt? Was soll es denn da selber leisten? Dann finde ich noch einen sehr, sehr wichtigen Aspekt. Da kommt die Tochter zu ihrem Vater. Der Vater ist sehr vermögend. Und die Tochter fragt den Vater, darf ich dich etwas fragen? Der Vater sagt, natürlich darfst du mich was fragen, jederzeit. Und dann fragt die Tochter, wie finde ich denn heraus, wenn ein Mann mich küssen will, dass er mich küssen will und nicht sein Geld? Und auch der Aspekt darf beachtet werden und ernst genommen werden.
Oh ja. Gibt dir den Alten, das heirate nicht um des Geldes willen auf der Bank, bekommst du es billiger, gell?
Genau. Aber all solche Aspekte habe ich in meinem neuen Buch drin. Ich habe das Thema bewusst mal nicht juristisch angegangen. Bewusst nicht juristisch angegangen, sondern Erbe ist keine Rechenaufgabe.
Du hast auch nochmal so dieses Stichwort Erben oder darüber sprechen auf Augenhöhe. Was heißt für dich in dem Moment Augenhöhe? Wie bringst du den Erblasser auf die Augenhöhe? Denn das haben wir ja teilweise auch als ein Problem, dass der Erblasser möglicherweise nicht auf Augenhöhe ist. Oder wie bringst du die verschiedenen Erben auf Augenhöhe, damit sie einfach miteinander überhaupt ja Mediation machen können?
Das ist eine der schwierigsten Herausforderungen. Ich muss als Mediator bei jedem Menschen, der bei mir Kunde ist, das Liebenswerte herausfinden und ihm zeigen, dass ich das sehe. Und dann ändert sich alles. Das ist einer der Punkte, warum ich so gerne im Wald spazieren gehe. Weil man den Menschen anders kennenlernt. Und ich fange dann üblicherweise an, dass ich meine Schwächen erzähle. In dem Moment, wo ich mich klein und verletzlich zeige, kann jemand anders damit anders umgehen. Aber all das ist in meinem neuen Buch.
Ja, du hast auch in deinem neuen Buch einen Aspekt drin, der brachte mich zu dem Punkt, es gibt ja diesen Satz mit warmen Händen geben.
Ja.
Ich würde ihn abwandeln. Gerne
Gut.
mit warmen Lippen geben. Denn mit warmen Händen, da ist für mich auch so diese Gefahr drin, ich gebe etwas mit warmen Händen und sage, lieber Sohn, liebe Tochter, du bekommst jetzt hier die Wohnung, aber ich hätte gerne ein Nießbrauchrecht. Und das ist ja für viele auch eine Falle hintenrum. Wie erlebst du sowas?
Ja, also das sind problematische Situationen, das ist gar keine Frage, weil die Dinge natürlich lange dauern können und natürlich auch Kreditwürdigkeit kosten können und. Da gibt es 1 Million Probleme und das gegenseitige unter Druck setzen ist halt auch keine gute Basis, um Familienfrieden zu schaffen. Das ist halt einfach ein schweres Thema. Aber Immobilien insbesondere ist halt wirklich das Thema, weil sie auf Basis von Erwerbseinkommen für die meisten nicht mehr finanzierbar sind. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Glaube, wir müssen über das Thema ohnehin nochmal anders sprechen, weil wir werden jetzt eine Generation bekommen, wo es einige gibt, die, wie ich sage, verzeih mir, mit Spermalotterie von Geburt an nicht arbeiten müssen. Und andere leben mit Altersarmut und sammeln Flaschen. Da werdet ihr eine Antwort drauf finden müssen als Gesellschaft, und zwar nicht im Gegeneinander, sondern im Miteinander. Aber das hält die Gesellschaft auf Dauer nicht aus.
Ich würde noch eins dazu setzen. Das, was ich erlebe, ist, dass die Konfliktfähigkeit der Einzelnen innerhalb der letzten 2 Generationen auch ziemlich deutlich abgenommen hat.
Ja.
Oder?
Also das ist eine Bemerkung oder eine Feststellung, die ich auch so mache. Über dieses Thema schreibe ich aktuell ein Buch, was auch noch in diesem Jahr kommen wird, weil ich wirklich glaube, dass wir ein Problem haben. Wir haben ein Problem, dass wir andere Standpunkte nicht mehr aushalten. Also ich habe jetzt eine Diskussion mit einer Kollegin, die für Pflichtteile ist. Ich bin dagegen, ich bin dafür, dass man das abschafft. Sie ist dafür, es beizubehalten. Aber darüber kann man doch diskutieren, ohne dass man sich gegenseitig an den Hals geht. Und ihr Beispiel, was sie gebracht hat, fand ich sehr gut. Wenn als Kind misshandelt wird in der Kindheit, dann kann man ihm wohl kaum vorwerfen, dass es als Erwachsener keinen Kontakt mit seinen Eltern haben will. So, das wäre schon ein Argument pro Pflichtteil. Das teile ich, das Argument. Im Ergebnis komme ich trotzdem zu einem anderen Ergebnis. Aber das zu diskutieren, das müssen wir wieder lernen, auszuhalten.
Auf jeden Fall. Und wenn ich den ganzen Blumenstrauß, über den wir jetzt gesprochen haben, in dem Moment, wo ich noch irgendwo in einem Unternehmen arbeite, dann belastet mich das ja auch, wenn ich der Erbe bin oder möglicherweise zu Hause den Vater habe, der jetzt der 80-jährige Erbe ist und der einfach nicht mehr weiß, wie gehe ich damit um? Was rätst du an dieser Stelle möglicherweise auch den Führungskräften oder den Arbeitgebern, wenn sie einen Mitarbeiter haben, der genau vor dieser Herausforderung steht?
Er braucht Unterstützung. Ich glaube, du kannst auch bei dir finden, oder irre ich mich da?
Wir geben da an der Stelle, wir zeigen Wege auf. Also juristisch beraten, das können wir nicht. Da geben wir gerne weiter. Zum Beispiel, wie ich es neulich getan habe, an dich. Aber klar, die brauchen an dieser Stelle Unterstützung und es muss ganz klar sein, dass das ein Thema ist, was Leute wirklich aus der Bahn schmeißt.
Das ist ja genau einer der Punkte. Deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil das Thema gehört enttabuisiert. So, ich bin ja nicht auf rechtlicher Ebene unterwegs, ich bin rein auf emotionaler Ebene unterwegs. Aber das ist für die Menschen eine Überforderung. Und wenn dann jetzt am Arbeitsplatz ja noch was schief kann, läuft, weil jemand überlastet ist, dann noch Abmahnung kommen oder Kündigung. Was für ein Desaster. Alle reden von Fachkräftemangel. Hier hat dann ja der Arbeitgeber einfach seine Rolle nicht wahrgenommen. Wenn jemand 30 Jahre bei einem beschäftigt ist und er hat 2 Jahre ein Thema, dann kann man doch nun wirklich jemanden wie dich einbinden, um dem Menschen eine Perspektive zu geben. Und es ist nicht trivial. Das belastet Menschen.
Wenn du im Augenblick einfach nochmal, viele sind ja auch nur, ich sag mal, über den Geldbeutel erreichbar. Was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, was ist der Wert oder was würde es kosten, sich nicht zu einigen?
Also es kostet ein Vielfaches. Letztlich, wenn es blöd läuft, die Gesundheit und das Leben. Also Menschen, die sich über Jahre streiten, sehen aus, als ob sie Krebs gehabt hätten. Und das Absurde ist, wenn sie sich über Jahre streiten, ist es ihnen letztlich in der Sache völlig egal. Weil das Beenden des Streites alleine reicht. Und deshalb glaube ich auch tatsächlich, dass man, wenn man einen Konflikt hat, wenn man Trauer hat, sollte man zu dir gehen, weil das ist kein triviales Thema. Das muss man ernst nehmen. Und das Zweite ist, wenn man einen Konflikt hat, sollte man sich mal überlegen, ob man ihn nicht auch auswürfeln könnte. Weil meistens ist eine Lösung, selbst wenn sie nicht ganz optimal ist für mich, besser als die optimale Lösung nach vielen, vielen Jahren.
Das macht ja richtig Mut, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen will, in dein Buch reinzugucken. Denn
Absolut.
ich bin habe nicht das Problem, da schreibt wieder ein Jurist und ich kann die 87 Paragraphen da unten drunter nicht lesen und die Bußnoten will ich nicht lesen, sondern es hat etwas mit mir und meinem Leben zu tun, beziehungsweise mit dem Leben meiner Mitarbeiter. Und insofern.
Absolut. Ich habe es bewusst in drei Kategorien geteilt. In drei. Das erste sind Geschichten aus dem Leben. Unter dem Motto, unter jedem Dach ein Dach. Kein
Oh.
Mensch muss beschämen, dass in der Familie Streit ist. Es ist auch bei allen anderen Streit. Weil das Thema Erbe hat halt durch die höhere Lebenserwartung und das nicht mehr im vollen Maße geltende Wohlstandsversprechen von Arbeit eine völlig neue Bedeutung bekommen. Das ist der erste Punkt. Wichtig, enttabuisieren. Keiner muss sich dafür schämen. Das zweite ist, wir müssen als Gesellschaft diskutieren. Das ist Sperrlotterie versus Altersarmut. Das muss man auch in beider Welt nicht gegeneinander, aber miteinander diskutieren. Und das dritte ist die Dinge, die man tun muss. Es gibt Vollmachten, die muss man haben. Und wenn Immobilien dabei sind, dürfen die bitte auch notariell sein. Und wenn man dann denkt, naja, brauche ich doch alles nicht, wenn ich tot umfalle, erbt das ja von alleine und so. Ja, mag ja alles sein. Erstens kann das mit Erbschein dauern, aber das ist mal der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist, was passiert denn im Pflegefall? So, im Pflegefall und die Immobilie müsste verkauft werden. Bis man das dann realisiert hat, viel Spaß dabei. So, das sind Punkte, die muss man regeln, die muss man angehen und das darf man nicht dem Zufall überlassen. Und all das
Ja, so
das Buch
haben
ist im Neuen Deutschen Wirtschaftsbuch Verlag erschienen. Dieser Verlag ist im Moment relativ oder ist immer sehr erfolgreich. Aktuell hat er die Biografie von Wolfgang Krump, dem Trigema-Inhaber, veröffentlicht. Also auch renommierter Verlag, gutes Buch.
Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir und deinem Buch viele Leser, viele
Vielen
nachdenkliche
Dank.
Leser, die einfach an dieser Stelle in Bewegung kommen. Denn um deinen letzten Punkt nochmal aufzugreifen, was vielen nicht bewusst ist, in dem Moment, wo ich einen Schlaganfall habe und nicht mehr handlungsfähig bin und nichts hinterlegt habe, dann bekomme ich einen jemanden vom Gericht bestellt, der das nachher ordnet. Und ob der das im Sinne meines Unternehmens, meiner Familie und in meinem Sinne macht, lassen wir einfach mal offen. Insofern wünsche ich eine gute Lektüre.
Ja, und ich darf einen Satz ergänzen. Woher soll er denn wissen, wie du es machst, wenn er dich nicht mal gekannt hat? Es ist ja eine Person, die da bestellt wird, die dich gar nicht kennt.
Ja. Dann. Also, liebe Leute, wir sollten darüber nicht nur reden, wir sollten vielleicht das Buch lesen und wir sollten da wirklich in Aktion gehen, denn es gibt ein zu spät. Und das wirkt sich auf jeden Fall auf den Arbeitsplatz aus.
Absolut. Vielen Dank.
Ich habe zu danken und bis zur nächsten Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch Fragen habt, in den Shownotes findet ihr die Kontakte. Schreibt uns, wir werden antworten. Dankeschön.
Schönen Abend.